Hallo.
Grüß euch.
Wir sind Sabine.
Und Gerald.
Und gemeinsam mit euch erforschen wir die liebsten Wanderwege der Österreicherinnen und Österreicher. Und damit herzlich willkommen zu
Walkie Talkie,
der Wanderpodcast für alle, die sich gern draußen in der Natur aufhalten. Zuallererst müssen wir uns mal bei euch entschuldigen, weil es hat jetzt doch lang gedauert. Es war eine lange Pause zwischen dieser Folge und der letzten Folge, was einfach damit zu tun hat, dass es leider nicht unser Hauptberuf ist und wir zeitlich nicht dazukommen sind, was aufzunehmen. Und wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken. Wir sind nämlich tatsächlich für den Ö3 Podcast Award vorgeschlagen worden. Und zwar nicht von uns oder von unseren Familienmitgliedern, sondern wirklich von irgendwem von euch da draußen.
Ja, dafür danke. Noch haben wir nicht gewonnen, aber wir arbeiten daran, dass auch unser Podcast natürlich immer besser und erfolgreicher wird.
Genau, ich weiß gar nicht, an wen der erste Preis gegangen ist. Der zweite ging, glaube ich, an Darf's ein bisschen Mord sein? Übrigens einer von meinen Lieblingspodcasts. Also wenn mal wer zur Entspannung gerne True Crime und ein bisschen Blutgemetzel hat, dann ist der sehr zu empfehlen.
Kommen wir zurück zum Wandern.
Kommen wir zum Wandern. Gut, wo du unterwegs warst, da kann man auch ganz gut eine Leiche verschwinden lassen. Wo war das diesmal?
Ja, aber das ist jetzt nicht mein Thema. Ich bin mehr der Wanderfreund, du mehr der True-Crime-Freund, gar kein leichtes Wort. Wir waren auf einem der Seven Summits Österreichs, sage und schreibe, auf dem Hermannskogel, auf dem höchsten Berg Wiens.
Wir sind heute in Wien auf der Höhenstraße und ich bin heute mit einem ganz besonderen Gast unterwegs, nämlich mit der Eva Perten, die unter anderem auch Tourenführerin beim Alpenverein ist. Warum eine Tourenführerin beim Alpenverein mit uns trotzdem nach Wien geht, werden wir heute noch erfahren. Lieber Eva, danke, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ja, warum sind wir eigentlich da?
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir heute hier unterwegs bin. Warum wir jetzt in Wien gelandet sind, werden wir einfach im Laufe der Wanderung erzählen.
Die Eva wollte jetzt nicht gleich verraten, warum sie jetzt nach Wien fahren wollt. Wo habt ihr denn da jetzt geparkt und wo seid ihr losgegangen?
Ja, losgegangen sind wir beim Fischerhaus. Für die, die sich auskennen, die werden jetzt gleich mal den Kopf schütteln, weil da sind wir de facto schon am Hermannskogel, da geht es noch ein Stückerl hinauf. Man kann von Sievering raufgehen, man kann vom Kobenzl rübergehen, vom Kahlenberg. Es gibt da genug Möglichkeiten. Wir haben es anders gemacht, wir sind eigentlich fast bis zum Hermannskogel raufgefahren, haben eben bei dem Fischerhaus geparkt, sind dann aber natürlich nicht gleich die letzten paar Meter gegangen, sondern haben die Gelegenheit genutzt, um dieses Grenzgebiet wie Niederösterreich dort ein wenig abzuwandern und am Ende der Wanderung dann auf den Gipfel zu gehen.
So, wir sind jetzt ein paar Minuten gegangen, wir sind noch nicht weit weg von der Straße, man hört auch noch die Autos. Ja, Eva, du bist Tourenführerin, habe ich eingangs gesagt. Warum bist du Tourenführerin? Was macht man als Tourenführer? Wie wird man das? Wo kommt die Motivation dafür her?
Ja, wie wird man Tourenführerin beim Alpenverein? Ich nehme jetzt einfach mal die Freiheit, ich fange einfach ganz von vorne an, ganz von vorne in meinem Leben. Meine Eltern sind mit mir wirklich viel wandern gegangen. Also es war einfach, jedes Wochenende waren wir auf irgendeinem Berg rund um Wiener Neustadt unterwegs. Ich war als Kind dann nicht so ganz begeistert über dieses Hobby meiner Eltern. Da gibt es ganz lustige Fotos von mir, wo ich irgendwo sitze mit der Knickerbocker und mit einem gepunkteten Hemd und fürchterlich grantig aus der Wäsche schaue, weil ich jetzt schon wieder auf irgendeinem Berg auf muss. Das hat sich dann, sagen wir so, mit meiner Jugend dann erledigt, da habe ich dann nicht mehr mitgehen müssen. Und bis auf ein paar Wanderungen habe ich dann eigentlich nicht sehr viel gemacht. Aber dann kurz vor meinem 30. Geburtstag habe ich dann ein Erlebnis gehabt, wo ich mir sage, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, rund um die Uhr und am Wochenende. Ich habe einen sehr stressigen Job in einem Verlagshaus gehabt. Und wie das dann so ist, in Zeiten wie diesen fällt man dann, sage ich mal, in eine Art Erschöpfungszustand. Also Burnout würde ich nicht sagen, weil das wäre, glaube ich, das habe ich noch im Vorfeld abgefangen. Aber wie habe ich es abgefangen? Ich bin mehr oder minder habe ich angefangen, mich erinnert so, ich war früher mit meinen Eltern oft im Wald, das war eigentlich nicht schlecht. Und bin dann mit Feuereifer, habe ich mir Wanderschuhe gekauft und bin dann halt einfach so in Neustadt rundherum auf die diversen Berge raufgegangen. Also für mich war dann einfach in den Wald gehen für mich meine Therapie, um mit dem zurechtzukommen und einfach auch so ein bisschen die Werte zurechtzurücken, was ist wirklich wichtig im Leben, weil wenn man dann einfach auf einen Berg raufgeht und es ist einfach still und man schaut runter ins Tal, das ist einfach ein unschätzbarer Wert für die Seele.
Das heißt, es ging für dich jetzt weniger um Höhenmeter und Kilometer, sondern eher um die Ruhe?
Um die Ruhe, wobei mich dann natürlich schon auch der Ehrgeiz gepackt hat. Aber das ist dann, sage ich mal, noch eine andere Geschichte. Ich bin dann über eine Freundin, mit der ich immer wandern gegangen bin ich dann eben zur Sektion Wiener Neustadt gekommen. Habe dort einen Klettersteigkurs gemacht. Habe das total spannend gefunden. Der erste Kurs, den ich gehabt habe, ich habe wahnsinnigen Respekt vor der Höhe gehabt.
Hallo.
Aber ich habe einfach gemerkt, das macht mir einfach einen Spaß. Und ich bin dann einfach so sukzessive in den Verein einfach hineingerutscht. Ich habe dann auch noch einen Sportkletterkurs gemacht und war dann auch immer mit allen Turnführern unterwegs. Und dann geht es relativ schnell, dass man dann mal auf einen Kurs geschickt wird. Ja, also ich bin dann von der Sektion Wiener Neustadt bin ich dann zum Klettersteig-Übungsleiterkurs nach Tirol geschickt worden. Das war eine sehr spannende Ausbildung, muss ich sagen. Also vor allem, worum es beim Alpenverein eigentlich, was ich sehr cool finde, es gibt die eigene Alpenvereinsakademie und jeder Tourenführer muss sich fortbilden, alle 4 Jahre. Und dementsprechend gibt es einfach wirklich ein sehr cooles, spannendes und sehr umfangreiches Ausbildungsangebot, weil dem Alpenverein einfach wichtig ist, das Thema Sicherheit auf allen möglichen Ebenen gut zu vermitteln. Und dementsprechend in dem Kurs ist es neben natürlich Taktik am Klettersteig etc. um sehr, sehr viele Sicherheitsaspekte gegangen. Das ist mir persönlich auch ein sehr wichtiges Thema, weil ich einfach gerade am Berg und am Klettersteig Dinge schon erlebt und gesehen habe, die nicht notwendig sind oder Menschen sehr leicht in Gefahr kommen, die man auch vermeiden hätte können.
Zum Beispiel?
Falsch angezogene Klettergurte, falsch angelegtes Klettersteigset, kein Helm, selbst gebastelte Klettersteigsets. Das sieht man gerade bei uns in den Ostalpen am Wochenende wirklich viele verschiedene Varianten von Möglichkeiten, wie man es nicht tun sollte. Und dementsprechend finde ich es einfach wichtig, dass wir vom Alpenverein in Kursen die einfachen Steps einfach vermitteln, worauf es ankommt. Und das ist für mich eigentlich, muss ich sagen, einer der Beweggründe auch gewesen, beim Alpenverein auch die Tourenführerausbildung zu machen.
Die Bergrettung hat im letzten Jahr einiges zu tun gehabt. Es gab ca. 500 mehr Verletzte als im Vorjahr. Gerald, glaubst du, dass das jetzt was mit Corona zu tun hat oder meinst du, ist das zufällig jetzt passiert?
Ich bin natürlich bei der Bergrettung und habe auch keine genauen Zahlen, was das betrifft. Aber ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat, weil schlichtweg mehr Leute in die Berge rausgehen, in die Natur rausgehen, was auch gut und richtig ist. Die Natur ist für alle da. Leider, und das sieht man gerade bei uns hier, bei den Wiener Hausbergen, sprich Schneeberg, Rax in der Gegend immer wieder, es gehen halt sehr viele unvorbereitet hinaus. Und das haben wir jetzt auch im Winter gehabt, auf der Rax mit Lawinenunglücken, wo Menschen abgestürzt sind, wo ganz klar war, die waren einfach nicht ordnungsgemäß ausgerüstet, beim Tourenskigehen zum Beispiel. Und ich befürchte, dass das schon was damit zu tun hat, dass jetzt in Corona-Zeiten, wenn die Geschäfte zu hatten, schlichtweg viele Leute in den Bergen waren, die weder die notwendige Erfahrung haben, noch die notwendige Ausrüstung, um schwerere Touren zu gehen. Und auch wenn es vor der Haustür der Millionenstadt ist, man darf Gegenden wie Schneeberg, Rax, Schneealpe, auch die Hohe Wand beim besten Willen nicht unterschätzen. Dort kann man schon verdammt tief runterfallen. Ja, und wenn wir schon bei der Hohen Wand zum Beispiel sind, dort haben wir noch ein anderes Problem. Da gibt es sehr, sehr viele Klettersteige und auch einige Wege für Sportkletterer, sprich, wo man sich gegenseitig sichert mit einem Seil. Und leider kommt es auch da immer wieder zu Unfällen, weil es einfach unterschätzt wird. Die Hohe Wand ist zwar nicht so hoch, aber nichtsdestotrotz, es geht senkrecht die Wand hinunter.
Was dann eben nämlich auch hinzukommt, was ich auch oft am Klettersteig eben sehe, ist, dass viele Menschen an Klettersteig gehen, für den ihre körperliche Konstitution, und zwar sage ich Kondi oder teilweise auch die Nerven, gar nicht geeignet sind. Und es ist halt, wenn man noch nie in seinem Leben an Klettersteig gegangen ist und gleich in den ÖTK-Steig auf der hohen Wand einsteigt, mit sehr, sehr vielen E-Stellen, ist das einfach keine gute Idee. Aber damit muss sich die Bergrettung sehr oft leider auseinandersetzen. Und deswegen nochmal, um es zu unterstreichen, finde ich es einfach wichtig, dass wir vom Alpenverein Kurse anbieten, aufklären und auf die Leute auch zugehen. Das trägt dann zu einer, sage ich mal, zu ein bisschen mehr Sicherheit für alle am Berg bei. Weil das ist ja gerade am Klettersteig auch so, wenn da einer ein Problem hat, zieht sich das meistens durch bis zu den anderen unter ihm. Weil wenn einer nicht mehr vor oder zurück kann,
hängen die anderen auch.
Ja.
Und rettungstechnisch ist es wahrscheinlich auch ziemlich schwierig im Steig.
Man lernt es beim Alpenverein sehr wohl, was man tun kann. Aber es ist ja keine Bergung wie bei der Bergrettung. Man muss dann einfach auch unterscheiden. Muss man denjenigen nur über eine schwierige Stelle mit drüber sichern? Da ist man quasi wie im Toprope drinnen. Oder muss man die Bergrettung holen?
So, du hast jetzt vorher bei deiner Erzählung, wie du zum Alpenverein gekommen bist, den Begriff Sportklettern auch fallen gelassen. Was ist jetzt der große Unterschied zwischen Sportklettern, Klettern, Klettersteig gehen, steiler wandern? Wie erklärt man das einem Laien?
Im Prinzip ist es so, Wandern ist einmal im Prinzip alles, wo du dich auf Wegen am Berg fortbewegst, wo du nicht auf einmal die Zuhilfenahme der Hände brauchst.
Okay.
Also wir sind heute
das, was
auch,
wir gerade machen.
Das ist genau. Das ist, wir sind im wunderschönen Wien unterwegs, Richtung Hermannskogel. Das ist ja die höchste Erhebung von Wien und einer der Seven Summits. Das ja, ist einfach
glaub, man kommt bei den paar Höhenmetern, aber es ist so.
Ja, es ist heute bei den Bedingungen super gatschig. Das heißt, ein bisschen diffizil ist es schon, wenn man so wegrutscht. Also man hat ein bisschen eine Schwierigkeit dabei. Klettersteige sind einmal dadurch gekennzeichnet, dass sie nach Schwierigkeitsgraden aufgeteilt werden. Grundsätzlich von A bis E. A ist am einfachsten, das ist zum Beispiel auf der hohen Wand der Wagnersteig oder der Drobelsteig. Also überall dort, wo es ein bisschen steiler wird und Eisen hinzugenommen wird in Form von Leitern oder Klampfen,
okay,
wird es dann schon zu einem Klettersteig. Wobei man auch, wie gesagt, unterscheiden muss, bei einem Drobelsteig oder bei einem Wagnersteig, wenn man erwachsen ist und schwindelfrei ist, braucht man noch eine Kassette. Kinder ist wieder ein anderes Thema. grundsätzlich empfehlen wir so ab BC Klettersteig-Set zu verwenden, weil es wird nämlich dann mit jedem, mit C, D, E einfach steiler und ausgesetzter und man hat weniger Elemente zur Verfügung, an denen man sich hochziehen kann. Es gibt mittlerweile sogar schon F-Klettersteige und G-Klettersteige, aber das ist ein anderes Thema. Da kann man eine abendfüllende Diskussion füllen, wie sinnvoll solche Klettersteige sind, weil im Normalfall ist der durchschnittliche Klettersteiggeher mit C und ein paar D-Stellen durchaus gut beschäftigt.
Das heißt aber für unsere Zuhörer, die jetzt im Regelfall nicht extrem Bergsteiger sind, sondern eher so Familienwanderer, wenn irgendwo hohe Wand oder sonst wo ein Klettersteig mit A angeschrieben ist und man ist halbwegs trainiert, kann man sich das durchaus zutrauen.
Ja, durchaus.
Ab B sollte man vorsichtig werden.
Genau. Weil es ist jetzt, B muss jetzt nicht unbedingt schwierig sein, aber es ist einfach ausgesetzt. Es gibt hinten bei der Rax den Gustav-Jahn-Steig, das ist ein B-Steig, aber da bin ich immer sehr froh, dass ich das Set dabei habe, weil es ist rutschig und es geht einfach runter. Und ein falscher Schritt und man könnte ausrutschen.
Das heißt, die Kategorisierung ist also nicht unbedingt immer eine Frage der Schwierigkeit, sondern eine Kombination aus Schwierigkeit und Gefahr, die damit entsteht.
Genau. Und auch vor allem vom, sage ich mal, von der eigenen Trittsicherheit auch. Weil es ist, natürlich muss man auch sagen, ein Bergführer, der sein Leben lang am Berg unterwegs war, der wird mit B jetzt kein Problem haben. Ja? Also sicher nicht. Während Kinder oder Leute, die einfach auch vielleicht, das darf man auch nicht vergessen, viele haben einen Respekt vor der Höhe oder auch Höhenangst. Und da kommt ja das dann noch dazu. Ab dem Moment, wenn du so ein bisschen, so 2-3 Meter in der Höhe bist, kann das bei manchen Menschen wirklich schon zu Panikreaktionen führen.
Ja, weil dann wird es gefährlich. Ne?
Genau. Uns wird von klein auf an beibracht, pass auf, da könnte es runterfallen. Und das manifestiert sich dann so richtig im Kopf drinnen. Und deswegen sagen ja auch viele Leute, sie haben Höhenangst, deswegen können sie nicht klettern gehen. Aber ich sage einfach nur immer, das ist einfach einmal der Respekt vor der Höhe, was auch gut ist. Weil man tut sich einfach weh, wenn man von 3-4 Meter runterfällt. Da muss man dann im Kurs einfach nur lernen, mit dem Klettersteigset und das Vertrauen ins Material einfach zu gewinnen.
Du redest immer vom Klettersteigset. Mhm. Aus dem Fernsehen kennt man das so schön, man geht zu zweit, hat ein Seil dazwischen, sichert sich gegenseitig. Das ist jetzt aber kein Klettersteigset.
Nein, nein, das ist alpines Klettern.
Okay.
Das ist dann wieder auch eine andere Disziplin. Das sind so Mehrseillängen, wo man steile Wände ab dem Schwierigkeitsgrad 2-3 überwindet.
Das heißt, was zeichnet das ein Klettersteigset aus? Was darf man sich als Laie darunter vorstellen?
Ein Klettersteigset ist eine persönliche Sicherheitsausrüstung, besteht aus einer Schlinge, einem Bandfalldämpfer, 2 Armen mit Karabinern, die man dann im Klettersteig dazu benutzt, um sich zu sichern.
Das heißt, man sichert sich selbst, man sichert nicht seinen Wanderpartner.
Genau.
Oder Kletterpartner.
Genau.
Und das ist ein essentieller Unterschied, weil es ein doch großer Unterschied ist, ob man jetzt für sich selbst verantwortlich ist oder auch für seinen Partner.
Genau, also grundsätzlich, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, auch im Klettersteig, ist man auch füreinander verantwortlich. Aber dass man das Klettersteigset korrekt einhängt, dafür ist man durchaus selber verantwortlich. Das stimmt.
Ja, die Statistik zeigt leider, dass Fehler beim Sichern und Klettern ganz schnell ganz böse enden können. Allein im letzten Jahr sind 261 Menschen in Österreich in den Bergen gestorben, die meisten von ihnen am Großglockner.
Ja, der Großglockner ist jetzt nicht nur der bekannteste, sondern natürlich auch der höchste Berg in Österreich und wird dementsprechend oft begangen und beklettert. Ich selbst habe jetzt keine Sportklettererfahrung, habe einmal kurz einen Anfängerkurs mitmachen dürfen. Ja, hören wir doch rein, was uns die Eva noch zu erzählen hat, weil die kennt sich wirklich aus beim Sportklettern.
Also das Sportklettern ist im Prinzip das, was man eigentlich mitunter in der Halle und am Felsen mit einer Seillänge macht. Jetzt ganz grob gesprochen, wahrscheinlich die Huber, Burm und Co. werden mich wahrscheinlich fürchterlich beißen, wenn ich das so einfach erkläre, aber es ist ja für die Zuseher da draußen. Also es ist im Prinzip, beim Sportklettern trainiert man halt einfach in einer Seillänge, wurscht am Felsen oder in der Halle, seine Kletterfähigkeiten.
Jetzt für unsere Zuhörer auch, was ist eine Seillänge?
Eine Seillänge kann unterschiedlich lang sein.
Also es ist kein fixes Maß?
Ist kein fixes Maß, nein. Also in den Hallen hat man natürlich das natürliche Ende, das meistens bei 20, 25 Metern ist. Ist aber auch von den Kletterhallen hier in Österreich ist unterschiedlich abhängig. Manche sind länger, manche sind kürzer. Du hast ja bei uns den Sportkletterkurs gemacht bei der Sektion Wiener Neustadt in der HTL. Das ist relativ kurz.
Das ist relativ kurz gewesen, aber war trotzdem sehr herausfordernd.
Ja.
Wenn man es noch nie gemacht hat.
Es ist einfach, es gibt eigentlich für den Menschen, würde ich fast sagen, keine natürlichere Bewegung neben dem Gehen, aber es ist eine verlernte Bewegung.
Ja, diese Bewegung sollte man wieder erlernen und ein paar, die das machen, die nehmen das auch ziemlich ernst und sehen es als sportliche Herausforderung.
Sportklettern hast du natürlich auch den ganzen Wettkampfsport in Speedklettern, in Vorsteg und in Bouldern. Also das geht wirklich von Weltcup, Weltmeisterschaft bis hin zu den Olympischen Spielen, was ja letztes Jahr gewesen wäre, aber jetzt dann dieses Jahr in Tokio ja hoffentlich stattfinden wird. Klettern erstmals olympisch.
Hoffen wir das Beste. Kommen wir aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir wollten oder wollen und werden heute über das Thema Sicherheit am Berg reden. Mhm. Und jetzt passt das natürlich mit der heutigen Wanderung nicht ganz zusammen.
Nein.
Das ist eher ein Bergaufspaziergang. Warum sind wir trotzdem da?
Ja, das Wichtigste bei Bergtouren ist immer einen Plan B zu haben. Denn Das habe ich auf die harte Tour auch lernen müssen. Der Berg, dem ist es wurscht, wenn du raufgehst und ob es schön oder schier ist. Aber uns macht das sehr viel aus. Und eigentlich hätten wir ja als erstes mal geplant gehabt, den Nandlgrat zu gehen. Das ist im Winter insofern schwierig. Man kann vielleicht einen schneefreien Tag erwischen oder eine schneefreie Periode. Was eigentlich auch schräg ist, weil wenn man bedenkt, das hat es früher überhaupt nicht gegeben. Und mittlerweile durch den Klimawandel kann man durchaus auch schneefreie Touren am Schneeberg im Winter machen. Der ist jetzt einmal, sagen wir mal, aufgrund der Schneelage und der Eislage einfach einmal weggefallen. Wir haben uns dann den Grumbachstein überlegt.
Vielleicht darf ich da noch ergänzen, an dem Tag, ja, an dem wir das gehen wollten, ist ja direkt neben dem Nandlgrat auch eine Lawine runtergekommen,
genau,
und hat einen Menschen verschüttet. Also du hast es gerochen, dass das nicht so die beste Idee ist.
Und deshalb ist es auch ganz besonders wichtig, richtig ausgerüstet zu sein. Weil beim stundenlangen Warten sind eine warme Jacke, eine Rettungsdecke und was zum Essen einfach Gold wert.
Meine Erfahrung ist wirklich das, der Berg rennt einem nicht davon. Und man kann sich sehr aussuchen, grundsätzlich. Und ich bin jemand wirklich, der lieber geht, wenn die Bedingungen passen. Sprich, wenn kein Gewitter in der Luft steht oder eine Schlechtwetterfront kommt oder gerade die Lawinensituation auf den Bergen ist wirklich eine eigene Wissenschaft, wo wir auch immer wieder Fortbildungen bekommen. Und ich muss persönlich sagen, je mehr ich über Lawinen lerne, umso mehr Respekt bekomme ich davon. Weil es gibt ein gewisses Stop-and-Go-Verfahren, auch beim Skitourengehen, aber im Endeffekt verscherzen brauchst du das da nicht wirklich. Weil du bist am Berg immer der Zweite.
Das ist richtig. Vor allem mein Eindruck ist, wir kommen ja beide aus dem Wiener Becken. Mhm. Jetzt bist du natürlich noch bergerfahrener als ich, aber auch ich habe zumindest in den Voralpen schon den einen oder anderen Gipfel erreicht. Wir sind halt doch im Umfeld der Großstadt und im Umfeld des Beckens. Sprich, da sind viele Leute unterwegs, die es halt gewaltig unterschätzen. Vor allem auf den Bergen, meiner Meinung nach, oder den Eindruck habe ich, wo halt eine Gondel raufgeht oder eine Bahn raufgeht. Mhm. Da verwechselt man halt oft einen alpinen Berg, auch was die Wetterlagen betrifft, mit einem Kulturausflug.
Ja, Selbsteinschätzung ist auch ein ganz wichtiger Punkt und im Zweifel lieber eine kürzere Tour planen.
Ja, Planung ist was ganz Wichtiges und das haben wir auch hier im Hermannskogel ganz gut gesehen, mit seinen 500 und ein paar zerquetschten Metern, jetzt nicht wirklich ein Berg, zumindest kein hochanspruchsvoller.
Entschuldigung an alle Wiener, die zuhören.
Er ist übrigens ein Grenzberg nach Niederösterreich, er betrifft auch uns Niederösterreicher. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist das Thema Orientierung. Wer den Wienerwald kennt, da kann man sich tagelang verirren. Und das haben auch wir dort am Hermannskogel gesehen. Wir haben uns zwar nicht verirrt, wir hatten die notwendige Ausrüstung mit, sprich auch GPS-System. Aber es ist halt nicht so, dass alles angezeichnet ist. Und gerade im Wald, wo man keinen Ausblick hat und keine Orientierungspunkte hat, wenn man dort nicht daheim ist, da sollte man schon die Tour ordentlich planen, damit man auch gesund dort ankommt, wo man hin will.
Also ich habe einmal eine Lawinenfortbildung gehabt. Da war ein Schweizer Lawinenforscher, der Werner Munter. Ein sehr, sehr, sehr lustiger Kauz, kann man fast sagen. Der den Satz geprägt hat, man kann jahrelang, ich probiere es mal im Schweizer Dialekt, man kann jahrelang mit der falschen Methode Glück haben. Das ist, also wenn man es jetzt auf den Klettersteig umlegt, was ja so mein Fachgebiet ist, natürlich kann man jahrelang mit einem Klettersteig-Set, was man selber geknüpft hat, gehen. Aber wenn man dann einfach mal reinfällt und die Arme durchreißen, weil die einfach nicht darauf ausgelegt sind, dass man reinfällt, das ist einfach eine Erfahrung, die braucht man nicht wirklich.
Im Prinzip wie Versicherung. Du brauchst das hoffentlich nie, aber wenn du das brauchst, soll es funktionieren.
Ja. Und auch da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich war sehr froh, dass mein Klettersteigset gehalten hat.
Das glaube ich, wenn man reinfällt, dass man dann froh ist.
Bei mir so weit war, wie ich reingefallen bin. Aber das sind auch so diese Geschichten, das war für mich auch so eine Lehre. Es war ein Freitagnachmittag, ich war müde. Ich habe mir mit einem Klettersteigpartner ausgemacht, na, wir gehen den HTL-Steig. Ich war aber einfach müde. Ich hätte einfach vielleicht darauf bestehen sollen und sagen, du, na, gehen wir nur den Währinger Steig oder den Bittentaler Steig. Und dann dachte ich, nein, den HTL-Steig, den bin ich schon so oft gegangen, geh bitte. Ja, aber es ist, wenn man müde ist und unkonzentriert ist, und es ist einfach, man muss auch dazu sagen, der Einstieg vom HTL-Steig, also damals hieß er HTL-Steig, heute ist es ja der ÖTK-Steig, ist sehr rutschig, und wenn man schlampig hinsteigt, rutscht man aus. Mhm. Und schon saß ich im Klettersteigseil
so,
drinnen.
So erfahren kann man gar nicht sein.
Ja, und ich sage nur, es zahlt sich einfach nicht aus. Und was jetzt Sicherheit am Berg angeht, ist es einfach auch so, was eine meiner wichtigsten Hobbys oder eine der wichtigsten Voraussetzungen ist, ist einfach den Wetterbericht zu studieren. Und so war es ja auch bei uns, wie wir das eben geplant haben, mit dem Grumbachstein, also Plan B.
Genau, das war schon Plan B.
Das war schon Plan B, ja, weil wir gesagt haben, okay, Nandlgrat, nein, machen wir, wenn im Sommer. War es einfach so, dass rund um die Bergspitzen dort 55 km/h Spitzengeschwindigkeiten vorausgesagt werden, plus einfach auch nicht wirklich das entspannteste Wetter. Also der Gipfel vom Grumbachstein ist ausgesetzt. Es ist an einem schönen Tag wirklich ein, wie soll ich sagen, hat man einen wunderbaren Rundumblick auf die Berge rundherum, auf die Rax, auf den Schneeberg, auf die Schneealm rüber. Das sollte man sich nicht entgehen lassen und dann einfach bei schwierigen Bedingungen raufgehen. Und gerade wenn der Wind am Berg geht, wo es unausgesetzt ist, das ist einfach unberechenbar. Und man muss es nicht, weil wie gesagt, der Berg rennt einem einfach überhaupt nicht davon.
Genau, der Berg rennt einem nicht davon, rennt auch uns nicht davon. Das heißt, vielleicht holen wir es ja noch einmal nach. Wir haben jetzt den 3. Jänner, vielleicht zur Erklärung für die Zuhörer.
Genau.
Und wir wollten diesen Podcast unbedingt aufnehmen, eben mit dem Thema Sicherheit am Berg, damit wir das auch ausstrahlen können. Und deswegen haben wir uns heute für eine eher gemütliche Wanderung hier im Grenzgebiet Wien-Niederösterreich entschieden. Momentan sind wir übrigens auf der niederösterreichischen Seite, habe ich vorhin gesehen.
Ihr habt vorher die Seven Summits erwähnt.
Die Seven Summits in Österreich, das sind praktisch die höchsten Berge in jedem Bundesland in Österreich. Jetzt wird der eine oder andere, der an Geografie aufgepasst hat, vielleicht sagen, okay, wir haben in Österreich doch 9 Bundesländer. Ja, das stimmt natürlich. Aber der eine oder andere Berg ist ein Grenzberg zwischen zwei Bundesländern. Und zwar betrifft das den Großglockner, der sowohl in Kärnten wie auch in Tirol der höchste Berg ist. Und es betrifft auch den Dachstein, der in der Steiermark und in Oberösterreich als Grenzberg als höchster Berg gewertet wird. Und deswegen sind es eben die Seven Summits und nicht die Nine Summits. So, du bist zwar nicht bei der Bergrettung, aber als Tourenführerin doch erfahren, hast viel erlebt. Und vor allem in letzter Zeit, jetzt in den Lockdowns, hat man auch immer wieder gehört, dass Leute gerettet werden müssen, die einfach schlecht ausgerüstet waren. Für alle Nicht-Bergerfahrerinnen. Was ist so eine Grundausrüstung, die man eigentlich immer mithaben soll, selbst wenn es da in Wien der höchste Berg nur ist?
Ich fange mal ganz unten an bei den Schuhen. Geeignete Wanderschuhe sind einmal das A und O von jeder Unternehmung, wo es einfach bergauf, bergab geht. Das müssen einfach gut sitzende, feste Schuhe mit einem guten Profil sein. Da geht man dann am besten ins Sportgeschäft seines Vertrauens und lässt sich dann beraten, welcher Schuh zu einem passt. Was nicht auf den Berg gehört, sind Flipflops oder Ballerinas oder Crocs, Birkenstockschlapfen oder Barfußgeher. Sage ich deswegen, weil alles schon erlebt, alles schon gesehen am Berg.
Ist leider richtig, ja.
Flipflops sind wirklich kein geeignetes Schuhwerk für einen steinigen Weg. Also es gibt ja den Fadensteig rauf auf den Schneeberg, und wer am Wochenende da schon mal unterwegs war, wird sehen, dass es da durchaus verschiedenes Schuhwerk zu bewundern geht. Und das ist ein alpiner Steig mit Geröll. Also ich möchte nicht wissen, wie manche Zehen dann nachher ausschauen. Also ich bin dann immer sehr froh, dass ich meine Wanderschuhe anhabe. Das nächste ist einfach das, dass man einen Rucksack mit hat, und in dem Rucksack sollte drin sein mindestens 1 Liter Wasser, wobei ich auch immer sage, nach Bedarf, weil mancher ist durstiger als der andere, aber es ist auch abhängig davon, ist man an einem heißen Sommertag unterwegs, dann sollte noch mehr Wasser mitgenommen werden. Etwas zu essen, weil es kann einem sehr, sehr schnell die Kraft ausgehen am Berg. Und das muss aber dann auch so jeder für sich ein bisschen die Menge heraussuchen. Also ich weiß für mich schon ungefähr, was ich alles einpacke und mitnehme. Und dann habe ich noch zusätzlich immer noch plus zwei Müsli-Riegel.
Ich wollte gerade sagen, ich habe diese Power-Riegel entdeckt, die insofern praktisch sind, weil sie einerseits wirklich schnell Energie geben und andererseits aber auch nicht so schnell kaputt werden. Sprich, wenn man sie nicht braucht, nimmt man sie einfach wieder mit heim.
Genau.
Und nimmt sie beim nächsten Mal wieder mit.
Genau. Also das ist einmal das. Und was auf alle Fälle in jeden Rucksack reingehört, ist ein Verbandspackerl. Es ist also gerade auch, wenn man mit Kindern unterwegs ist, man hat schnell einmal eine Schramme irgendwo am Knie oder man schneidet sich irgendwo an einem Felsen oder man verknöchelt mal, dann kann man zumindest einmal ein bisschen einen Verband machen. Ist wichtig, dass man das mit hat. Gibt es auch im sortierten guten Fachhandel schon fix und fertige Erste-Hilfe-Packerl, die alles mehr oder minder drin haben, was man am Berg braucht. Im Sommer wichtig, eine Kopfbedeckung gegen die Hitze, Sonnencreme. Im Winter Sonnencreme und auch eine Kopfbedeckung, dieses Mal gegen die Kälte. Und was jetzt die Kleidung angeht, man muss sich jetzt, gerade wenn man anfängt, jetzt nicht unbedingt die überdrüber teure Hochgebirgsausrüstung kaufen. Was man einfach braucht, ist eine Wanderhose und eine gute Regenjacke. Weil eine gute Regenjacke ist einfach wirklich essentiell, weil es ist nichts blöder, als wenn man am Berg unterwegs ist und man ist waschelnass. Und eine gute Regenjacke leistet einem da schon schöne Dienste. Das restliche Gewand, ob es jetzt... Ich mag meine Funktionsbekleidung. Mhm. Wenn es jetzt dann einmal am Anfang das Baumwoll-T-Shirt etc. ist, ist es jetzt nicht so schlimm. Aber es ist mit der Zeit, also ich habe das auch selber gemerkt, man wächst mit der Zeit dann rein und dann kauft man sich am Anfang halt einmal ein paar Sachen und dann merkt man auf einmal, wenn man mehrere Tagestouren macht oder Hochtouren macht, dass das Packmaß sehr wichtig ist. Dann kauft man sich doch nochmal eine Jacke, die noch kleineres Packmaß hat, damit das einfach im Rucksack mehr Platz ist. Aber für eine ganz normale Familienwanderung, wie gesagt, alle gute Schuhe, genug zu trinken, genug zu essen, Verbandspackel, stecken. Wenn hilft einfach auch beim Rauf- und beim Runtergehen, auch ein bisschen zum Austarieren. Wobei man bei Stecken auch aufpassen muss, wenn das Gelände zu steil ist, möchte ich an der Stelle dazu sagen. Sollte man sie auch wegpacken. Also vor allem, wenn man sich dann nur mit auf allen Vieren vorwärts bewegen kann, weil dann kann Stecken nämlich eine Unfallursache sein. Und wie du siehst, es ist am Berg gar nicht einmal so einfach, weil man muss immer die Situation abwägen.
Ja.
Weil so eine Generallehrmeinung über alles kann es schwer drüber stülpen, weil es am Berg unheimlich viele Situationen gibt. Und ich habe bei einer Ausbildung an meinen Tiroler Ausbilder gefragt, wie eine Lehrmeinung zustande kommt, weil der Alpenverein vertritt ja dann immer eine Lehrmeinung. Zum Beispiel am Klettersteig sollte man ein genormtes Klettersteig-Set nehmen. Punkt. Und dann habe ich ihn gefragt, wie kommt das zustande? Und er hat zu mir gesagt, ja, es ist so, zuerst gibt es einmal ein paar Tote, dann denkt man nach und dann bildet sich daraus dann einfach aus der Diskussion eine Lehrmeinung.
Ist aber leider überall so, muss man fairerweise dazu sagen.
Und es ist gerade am Berg so. Aber ich meine, es ist ja natürlich auch, das ist dieses zweischneidige Schwert am Berg. Es ist, man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass man rausgeht, dass man einfach ein Risiko eingeht. Man kann es super minimieren, indem man gewisse Regeln, Ratschläge einfach einhält. Aber gewisses Restrisiko bleibt trotzdem. Ich meine, jetzt nicht heute hier am Hermannskogel. Wobei, da muss man ja auch wieder dazu sagen, auch da sind Leute schon umgeböckelt.
Ich wollte gerade sagen, wir haben trotzdem unser Stöcke mit, obwohl wir beide Bergerfahren sind und da jetzt am Hermannskogel momentan auf einem Forstweg spazieren gehen.
Ja, aber...
Aber das hat schon seinen guten Grund, weil es ist halt rutschig, es ist nass und es reichen ein paar Meter, wo man vielleicht sich dann doch mit Stöcken absichern will.
Genau. Und was ich finde, ich habe wahnsinnig viel gelernt von meinen erfahrenen Bergpartnern, mit denen ich unterwegs war. das kann ich einfach auch nur empfehlen, wenn man jetzt wirklich auf höhere Berge rauf will oder schwierigere Wege gehen will, Steige, Klettersteige etc., immer mit erfahrenen Personen gehen oder mit Touren vom Alpenverein, wo die Tourenführer ausgebildet sind und auf die größtmögliche Sicherheit achten und sich da einfach langsam hochtasten, weil man lernt am Berg irrsinnig viel mit der Erfahrung. Also wenn ich das einfach so mein ganzes Leben jetzt mal hernehme, es ist einfach, ich bin eine andere Wanderin als vor 12 Jahren.
Weil das ist klar, ja.
Und man muss es einfach auch die Erfahrung zulassen und mitlernen. Ich habe oft auch schon gesehen, dass viele, vor allem ältere Leute, in einer Lehrmeinung von vor 30 Jahren stecken bleiben, die heutzutage aber keine Gültigkeit mehr hat. Also deswegen diese Fortbildung und sich weiterbilden und lesen und schauen. Und wirklich, es gibt ja auch auf den diversen Social-Media-Kanälen ganz tolle Gruppen, wo man nachlesen kann. Das würde ich einfach alles in Anspruch nehmen, wenn ich in die Berge hinaus will.
Und vor allem vielleicht sollte man ergänzen, Lehrmeinung ist schön und gut, aber die Lehrmeinung ist halt keine Versicherung. Im Endeffekt hat man trotzdem die Eigenverantwortung.
Genau. Das ist das große Stichwort, nämlich die Eigenverantwortung. Das ist etwas, was uns immer mehr abgewöhnt wird, habe ich das Gefühl, in unserer Gesellschaft. Das muss alles vom Staat und Konsorten sicherer gemacht werden. Aber am Berg musst du für deine Sicherheit selber verantwortlich sein. Es sind deine Entscheidungen, die du triffst. Und man darf auch nicht, das ist auch ein ganz wichtiges Anliegen immer, weil ich das immer wieder passiert, dass die Leute dann einfach sagen, ja, dann rufe ich die Bergrettung.
Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung.
Nein. Die Bergrettung ist dazu da, es kann immer was passieren am Berg. Dem Erfahrensten kann es passieren, dass er umböckelt, dass er irgendwo ausrutscht. Beim Klettern kann sich immer ein Stein lösen, da kannst du noch so vorsichtig sein und aufpassen. Aber die Bergrettung ist nicht die Versicherung, die dich holt. Ja. Das sind Leute, die das freiwillig machen, die einfach auch eine wahnsinnige Liebe zum Berg und zum Menschen haben. Und die setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel. Ich habe da wirklich einmal auch mit einem auf Facebook diskutiert, der gemeint hat, naja, er kann ja da bei Lawinenwarnstufe 4 reinfahren, weil wenn ihm was passiert, muss in die Bergrettung, kann ich nicht die Bergrettung holen. Der hat das nicht eingesehen, dass das eigentlich in meinen Augen eine ziemliche Respektlosigkeit gegen so einer tollen Instanz ist.
Ja, vor allem einerseits begeben die sich in Gefahr und vor allem die machen sie auch ehrenamtlich, muss man auch dazu sagen. Ja. Die machen das ja auch in der Freizeit.
Noch dazu und vor allem, wie gesagt, sie gerade bei Lawinen einsetzen, wenn dann immer noch die Lawinengefahr ist, da geht es um das Leben auch von den Bergrettern. Ich meine, die machen das, das ist überhaupt keine Frage, weil es ihnen darum geht, einfach den Menschen zu helfen. Wie gesagt, mit dem Roten Kreuz aus Liebe zur Menschheit. Ja. Aber das ist die Rückversicherung, wenn man vorher schon an alles gedacht hat. Und im Normalfall, wie gesagt, am Berg, ich wiederhole mich, aber da ist man halt einfach der Zweite.
Wir sind jetzt ungefähr eine Stunde und 20 Minuten in wirklich gemütlichem Spaziergetempo unterwegs. Hier gibt es ja unendlich viele Ziele und es ist wirklich bislang alles sehr, sehr gut angeschrieben gewesen. Den Weg, den wir heute gehen, da sind wir jetzt zu einer Kreuzung gekommen, wo insgesamt 5 Wege zusammenkommen und hier ist leider kein Wegweiser. Deshalb ist es auch immer wichtig, egal wo man spazieren geht, weil hier ist es wirklich schwer zu erraten, wo man hin soll, eine App mitzuhaben, im Idealfall vielleicht sogar eine physische Karte, aber zumindest eine App wäre kein Nachteil. Es gibt sehr, sehr viele gute Wander-Apps, also Google Maps ist da jetzt keine Alternative, wenn man im Wald herumirrt. Aber das sollte man auf jeden Fall immer mithaben, weil hier könnte man jetzt nur raten.
Ja, der liebe Dachstein, wir waren ja auch erst im letzten Jahr in der Nähe vom Dachstein auf Urlaub und da findet man dieses schöne Werbeschild, der schnellste Weg auf den 3000er. Ja, schade Dachstein, du hast nur 2995. Nein, Spaß beiseite, er ist offiziell kein 3000er, er hatte 3000 Meter nicht. Nichtsdestotrotz war ich da noch nicht oben und ist sicher aufgrund seiner Höhe und auch aufgrund seiner Form ein ziemlich heftiger Anstieg. Wobei man natürlich mit der Bahn schon bis auf fast 2500 oder ungefähr 2500 rauffahren kann. Aber nichtsdestotrotz, da oben ist man schon im ewigen Eis. Respekt allen gegenüber, die schon oben waren. Schauen wir mal, vielleicht komme ich auch noch hinten drauf.
Ja, wir waren letztes Jahr im Urlaub dort und ich kann mich erinnern, du hast viel von ihm gesprochen, du hast oft von ihm gesprochen, morgens, mittags und abends.
Und in der Nacht von ihm geträumt.
Und in der Nacht von ihm geträumt. Und vielleicht schaffst du es ja doch noch irgendwann von ganz unten ganz rauf zu gehen. Das Thema hast du bei der Eva auch kurz angeschnitten und gefragt, was könntest du tun, was sind die wichtigsten Punkte, um das zu schaffen?
Ja, hören wir mal rein.
Ja, es gibt eine mehrteilige Ausbildung beim Alpenverein, das Emergency Leadership Program. Das besteht aus verschiedenen Modulen. Das ist Erste Hilfe Outdoor für Anfänger, Erste Hilfe Outdoor fortgeschritten. Dann gibt es ein Wintermodul und eines für den steilen Fels. Und ich habe jetzt die ersten zwei habe ich schon absolviert. Ich warte darauf, dass das Wintermodul vielleicht noch diesen Winter klappt. Einen Termin hatten wir schon, der ist natürlich abgesagt worden. Was lernt man dort? Also man wird mal ziemlich schnell ernüchtert, weil wenn man einen super Trainer dort auch hat, der gesagt hat, ja, also erstens mal lernen Sie hier mal Dinge, die Sie hoffentlich nie brauchen werdet. Das hofft man echt. Ja, das ist mal das Wichtigste. Und er hat gesagt, ja, aber ihr seid, wenn ihr unterwegs seid, es dauert oft, bis die Hilfe kommt, weil das ist ja das, was auch viele unterschätzen, ist das, dass die Bergrettung oft Situationen gibt, wo man nicht den Hubschrauber schicken kann. Das heißt, die müssen dann aufsteigen, 3, 4, 5 Stunden vielleicht.
Das ist viel Zeit.
Das heißt, es dauert, bis Hilfe kommt.
Na, dann weißt ja schon, was du dieses Jahr noch so machst.
Ja, Herausforderung angenommen. Heuer wieder mal trainiert. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt die ersten drei der Seven Summits, das ist eben der Hermannskogel, den haben wir ja schon geschrieben, Stein im Burgenland, den werde ich auch noch schaffen. Und der Schneeberg, der ja sozusagen unser Hausberg ist, den kennen sowohl die Eva wie auch ich recht gut mittlerweile. Die drei werde ich schon hinkriegen. Für die anderen sollte ich doch noch ein wenig trainieren, glaube ich. Und ja, wird ein sportliches Jahr werden.
Ja, und wir hoffen, dass dir die Luft nicht zu dünn wird, weil da hast du ja ganz schön was vorgenommen.
Ja, da habe ich mir ganz schön was vorgenommen. Wer mich kennt, weiß aber auch, dass ich ein bisschen ein Sturschädel bin. Und auch ein Mann der Extreme. Was vielleicht viele nicht wissen, die mich jetzt in den letzten Jahren kennengelernt haben, es gab ja auch Zeiten, wo ich durchaus über 130 Kilo gewogen habe. Damals war ich sozusagen der Fettsack. Mittlerweile habe ich zumindest ein paar 2000er schon auf meiner Liste. Und schauen wir mal, vielleicht werde ich noch zum Gipfelstürmer und nehme mir noch die 3000er vor. Ich werde es probieren, ich werde mich bemühen und hoffe es zu schaffen. Ja, man darf allerdings auch scheitern. Also das sehe ich jetzt nicht so tragisch, aber ich werde mein Bestes geben.
Ja, nicht nur die Leute, die dich erst seit kurzem kennen, sondern ich nehme an, der Großteil unserer Zuhörer, die wissen das auch nicht über dich. Jetzt schon.
Ja, jetzt habe ich mich verraten. Hast du gut gemacht. So viel zum Thema Journalismus.
Berichterstattung, ne? Ja, ehrliche, wir sind für ehrliche Berichterstattung. Nein, aber den ersten Gipfel hast du jetzt mit Hermanns Kugel schon geschafft, der ist abgehakt. Und die Eva hat sich dazu bereit erklärt, dass sie dieses, ja, sage mal, Abenteuer gemeinsam mit dir meistert. Und da hast du die ideale Begleitung dabei.
Ja, mit der Eva habe ich die ideale Begleitung dabei. Sie ist Tourenführerin, auch Klettersteigführerin und sie weiß auch, wie sie mit Menschen umgehen muss, damit sie motiviert. Und ja, wir freuen uns schon auf den nächsten Berg. Das wird jetzt einmal sozusagen zum Aufwärmen der Geschriebenstein im Burgenland sein, der ja der höchste Berg des Burgenlands und auch Ungarns ist. Für alle Wanderer da draußen, das klingt jetzt nach wenig. Man darf es gar nicht unterschätzen, es sind doch 700 Höhenmeter zumindest. Also weitaus mehr Höhenmeter zu gehen, als der Hermannskogel an Gesamthöhe zu bieten hat. Und ja, ab dann geht's eben jenseits der 2000er.
Dann geht es bergauf, sozusagen. Ne?
Dann geht es bergauf und vor allem auch beim Schneeberg und allen anderen natürlich gibt es schon ganz schön steile Wege. Also man darf auch den Schneeberg jetzt nicht unterschätzen. Der hat schon ordentlich steile Steige und da werden wir uns schon einen anspruchsvollen Weg suchen darauf.
Wir werden die Touren für euch aufnehmen. Das heißt, Gerald, pack schon mal Reserve-Akkus und Powerbanks ein, weil ich glaube, es sind ein, zwei Sachen dabei, wo man nicht am gleichen Tag wieder runterkommt vom Berg.
Ja, also wir werden da sicher zumindest 2 Tagestouren planen. Vor allem darf man auch die Höhe nicht unterschätzen. Die Eva kennt das schon, ich war noch nie so weit oben. Und da muss man sich schon auch Zeit nehmen dafür. Ja, und wir werden Batterien einpacken, wir werden das Diktiergerät einpacken und viele andere Sachen, die da oben wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger sind zum gut raufkommen, und werden für euch alles aufnehmen, ein paar Bilder machen und vor allem, die Eva hat noch wirklich viele gute Geschichten zu erzählen. Bin schon gespannt, was da alles auf uns zukommt.
Ihr werdet die Eva also noch öfters in unserem Podcast hören und ich freue mich schon, ich bin gespannt am nächsten Gipfel und auf die nächsten Geschichten. Und ja, wir sind gespannt, wir warten, bis es weitergeht und sagen vielen lieben Dank, Eva.
Ja, ich bedanke mich bei der Eva fürs Erklimmen des Hermannskogels. 542 Höhenmeter, die haben wir nicht zurückgelegt, sondern so hoch liegt der Gipfel des Hermannskogels, des höchsten Berges Wiens. Wie wir dort waren, war es neblig, wir haben nichts gesehen. Angeblich, wenn man dort ist, hat man dann einen wunderschönen Ausblick über die Millionenstadt. Durchaus etwas Außergewöhnliches, das jetzt nicht jede Millionenstadt so zu bieten hat. Vor allem mit dem Wienerwald dahinter, der riesig ist. Liebe Eva, danke fürs Walken und Talken.
Wir sagen bis zum nächsten Mal und bis dahin, Baba,
Baba und freut's nicht.
In der nächsten Folge von Walkie Talkie.
Einfach Lust machen, dass die Leute da rausgehen und Eindrücke, was man in der Natur erlebt hat, ein bisschen weitergeben kann.